Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ich freue mich auf eine neue Ausgabe von unserem Podcast in dieser Woche. Und hier ist Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise vor neun.
Und hier ist die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions, Sabrina Gander.
Bevor wir beide ganz viel reden, kommen wir gleich auf den Punkt. Zwei ganz besondere Gäste sind heute bei dir, die in der Branche nicht unbekannt sind. Und es geht um welches Thema, lieber Christian?
In der vergangenen Woche hat das Oberlandesgericht Düsseldorf ein Urteil gefällt, das in der Branche für einige Aufmerksamkeit und Diskussionen gesorgt hat. Denn im Rechtsstreit zwischen AIDA Cruises und der Tochter der Sparkassengruppe S-Markt wurde entschieden, dass Reisebüros oder Reisemittler auf Kosten der eigenen Provision an ihre Kunden Cashbacks, Rückzahlungen, Erstattungen des Reisepreises richten dürfen. Und AIDA Cruises war nicht berechtigt, dem Urteil zufolge aufgrund dessen den Vertrag mit dem Dienstleister zu kündigen. Das könnte für den Reisevertrieb weitreichende Folgen haben, obwohl es im Moment natürlich nur den ohnehin bestehenden Status quo bestätigt. Was das konkret bedeutet, darüber habe ich mich mit zwei Profis unterhalten, die beide selber ein eigenes Reisebüro oder eigene Reisebüros betreiben und außerdem im Vorstand des Deutschen Reiseverbandes, des DRV, engagiert sind. Ich spreche mit Ann-Kathrin Lukasiewicz und Ralf Hieke. Hallo Ann-Kathrin, hallo Ralf.
Hallo.
Hallo Christian.
Ann-Kathrin, das Urteil im Prozess zwischen AIDA Cruises und dem Sparkassendienstleister S-Markt ist noch nicht wahnsinnig alt, aber es hat schon für einigen Wirbel gesorgt. Hat dich der Ausgang des Verfahrens eigentlich überrascht?
Ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich habe damit etwas gerechnet, dass er so ausgehen wird und dass auch so argumentiert wird, dass ja jeder etwas von seinem eigenen Gewinn abgeben kann, wenn er will. Und von daher habe ich damit gerechnet und für mich ist das ein Ausgang, der nicht überraschend ist, nicht gut ist, aber auch nicht überraschend.
Ralf, wie war es bei dir? Du bist ja auch schon länger im Thema, ne?
Ja, das Thema ist nicht neu und deswegen hat es mich auch nicht überrascht. Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, klar, wie viele andere auch. Aber in der Konsequenz ändert sich jetzt kurzfristig ja ohnehin erstmal nichts. Also Rückvergütung ist ein Thema, du hast es angedeutet, das kennen wir alle sehr lange. Und jetzt ist es in einem Rechtsstreit zwischen zwei Parteien nochmal quasi legitimiert worden an der Stelle. Aber an dem Thema Rückvergütung, dass das im Markt ist und dass das präsent ist, ändert es ja erstmal gar nichts.
Die weiteren juristischen Möglichkeiten, da noch irgendwie einzugreifen, sind ja wahrscheinlich überschaubar. Oder wie ordnet ihr beiden das ein, Ann-Kathrin?
Man kann ja jetzt noch den weiteren Schritt gehen und zum Bundesgerichtshof gehen. Ob AIDA das macht, Sie haben es ja angedeutet, ist die Frage. Und ob es etwas bringen soll, ebenfalls in meinen Augen.
Ralf, siehst du das auch so?
Ja, das müsste man tatsächlich mal AIDA fragen. Die werden sich ja irgendwann auch, nachdem sie das Urteil oder die Urteilsbegründung studiert haben, dazu äußern. Davon gehe ich ja aus. Das ist natürlich ein Riesenschritt. Also BGH hört sich immer, das kennt man so aus der Tagesschau ja eigentlich nur und aus der eigenen Branche gar nicht. Bin ich gespannt, ob sie sich dazu entscheiden oder nicht. Ich bin überhaupt kein Jurist und weiß nicht, wie da die Chancen sind. Mit allen Urteilen, die bisher gefällt wurden, so als Laie würde ich sagen, weiß ich nicht, ob das gangbar ist oder erfolgsversprechend ist.
Dann lasst uns doch mal so ein bisschen in den touristischen Alltag rund um die Thematik eintauchen. Das ist ja im Fachjournalismus der Touristik immer so, dass Amateure für Profis schreiben. Also wir berichten darüber, aber euch begegnet das Thema mehr oder minder häufig. Ann-Kathrin, wie häufig begegnet es dir denn eigentlich?
Ja, Gott sei Dank nicht so oft. Wir leben jetzt hier in einem Ort, der gar nicht so groß ist, was vielleicht damit zu tun haben könnte unter Umständen. Wir haben wenig mit Cashback tatsächlich zu tun. Wir haben natürlich mal Kunden, die uns irgendwelche Screenshots von diversen Portalen schicken und den einen oder anderen mal, der dann sagt, nee, ich bekomme da aber Summe X zurück und ich buche dann dort. Aber tatsächlich sehr, sehr selten, Gott sei Dank. Die Kunden schätzen bei uns doch noch den Service und die persönliche Betreuung vor, während, nach der Reise.
Ralf, du bist ja auf der einen Seite mit Nachhaltigkeitsprojekten unterwegs, betreibst aber, wie du immer wieder betonst, auch ein stinknormales Reisebüro in Mühren. Wie oft taucht das da auf?
Ja, das taucht schon auf. Das wird weniger. Ich glaube, das ist aber dem geschuldet, gar nicht, dass die Thematik weg ist, sondern dass sich da auch alles ein bisschen sortiert hat. Also die Kundinnen und Kunden, für die das interessant ist oder die selber auf die Suche gehen nach Reisen, die buchen wahrscheinlich auch irgendwann mal durch, anstatt dass sie jetzt sich bei uns das dritte Mal die blutige Nase holen mit einer Absage zu dem Thema, weil wir es natürlich nicht matchen. Das können wir gar nicht, das wollen wir gar nicht. Von daher begegnet uns das immer mal wieder, logisch, auch in Form von Screenshots oder Ausdrucken oder Ähnlichem und Nachfragen, dass man doch bei XY% bekommt. Das lehnen wir dann freundlich ab. Aber ich glaube tatsächlich, dass es weniger wird, weil, wie gesagt, dieser Gewohnheitseffekt bei vielen da ist. Also entweder buchen sie es durch oder sie buchen bei uns. Das freut uns am Ende natürlich mehr.
Du hast gerade gesagt, wir können darauf nicht eingehen. Wir gehen darauf auch nicht ein. Wenn es sich um Kunden handelt, die ihr kennt und die euch kennen, wie geht ihr dann konkret damit um?
Ja, das ist diese Grauzone, ne? Und ich glaube, da, also zeig mir einen, der irgendwie sagt, er macht für seine Kunden nie irgendwas, dann zeige ich dir einen Lügner wahrscheinlich. Und ich glaube, dieses Brackwasser zwischen institutionalisierter Rückvergütung und Kundenbindung und gar nicht mal auf Nachfrage, ehrlicherweise, das ist der Bereich, in dem sich ja viel abspielt. Natürlich haben wir langjährige Stammkunden, die gut bei uns buchen. Und da gehen wir auch mal proaktiv hin und tun denen irgendeinen Gefallen in irgendeiner Art und Weise. Aber wir werden mit Sicherheit nicht in der Stadt irgendwie inserieren, ab jetzt bei uns 400 Euro Cashback oder 3% Rückvergütung oder so. Das sehen wir nicht, das wollen wir nicht. Und wir sind da in der Entscheidung, bei wem wir was in welcher Höhe machen. Und das passiert äußerst homöopathisch und lange nicht in der Größenordnung, wie diese Gutscheine dann ins Haus flattern per Post. Das tun wir tatsächlich nicht, das wollen wir nicht, weil es uns angreift, unser Geschäftsmodell angreift und eben dann auch flächendeckend ja den Markt kaputt macht. Deswegen sind wir auch alle dagegen. Also das steht komplett außer Frage.
Ann-Kathrin, du hast eben gesagt, dir begegnet das Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn es dir doch begegnet, was machst du da?
Wir geben auch absolut keine Prozente oder Rabatte in der Form, weil wir einfach sagen, wir stehen für guten Service und für Qualität. Und ich finde einfach, das geht nur, wenn man diese auch halten kann. Und die kann man nur halten, wenn man dementsprechend auch nichts abgibt. Ich finde, das ist auch ein bisschen verramschen und das hat nichts mit hochwertigen und bewusstem und gutem Reisen zu tun. Und von daher machen wir das definitiv nicht. Also bei uns bekommt auch jeder eine Absage, der danach fragt, was wie gesagt nicht oft ist. Ich glaube, da hat Ralf recht, dass sich das verschiebt und dass die Kunden, die mal gefragt haben, vielleicht auch wirklich nicht mehr fragen, sondern einfach direkt buchen. Und die es zu schätzen wissen, was wir dort leisten, dann zu uns kommen. Und was natürlich... Klar haben wir auch gute Stammkunden, die dann mal irgendwie eine Flasche Wein oder was Nettes kriegen. Und das ist aber eine ganz andere Nummer, als wirklich zu sagen, okay, sie bekommen akkurat 3%, 10%, 5%, wie auch immer. Also das gibt es bei uns definitiv nicht, nein.
Könnt ihr euch denn an Argumente erinnern, die im Dialog dann auch schon mal Kundschaft, die jetzt mit so einem Screenshot angekommen ist und gesagt hat, hier, bei denen kriege ich 150 Euro zurück oder was auch immer, die überzeugen konnten?
Ja, natürlich. Also das, was Anke ja gerade angesprochen hat, also einfach das Thema, dass man sagt, so, wir sind hier vor Ort, unsere Leute arbeiten hier, ne, die wollen wir auch anständig bezahlen. Wir wollen auch, dass der Ort vital bleibt. Und vielleicht kann ich da die Klammer schließen zu dem, was ich eben gesagt habe, was wir zum Beispiel tun, wenn wir uns dazu entscheiden, bei einer schönen Buchung mal was dazuzugeben. Wir haben eine kleine unabhängige Buchhandlung bei uns und die ist total super. Und da haben wir immer ein paar Gutscheine in der Schublade liegen. Und dann geben wir gerne mal einen Gutschein für Reiseliteratur, also wahlweise für einen Reiseführer oder wer den dann auch nicht mehr braucht, weil er sagt, schleppe ich nicht mit, auch mal für einen guten Roman oder irgendwas. Ja, also so haben wir dann auch nochmal im Ort eine Kooperation und unterstützen anderen Einzelhandel. Ich glaube, das sind Dinge, die funktionieren, weil sie im Kleinen auch direkt sichtbar und spürbar werden. anstatt zu sagen, so, gib mal deine Kontonummer, ich überweise dir jetzt 100 Euro. Das sehe ich nicht, das machen wir nicht, das finde ich auch nicht in Ordnung. Und ich glaube, dieser Gedanke, dass man sagt, guck mal, wir wohnen hier alle zusammen, also ähnlich wie bei Anke hier im Münsterland, ist jetzt nicht super groß Ibbenbüren, ne, ist auch nicht ganz klein. Aber dass man diesen lokalen Gedanken spielt und sagt, du willst doch auch irgendwie in einer vitalen und lebenswerten Stadt unterwegs sein und dafür braucht es Geschäfte und Leute, die irgendwie eine Dienstleistung anbieten. Das ist das, was, wenn es funktioniert, am ehesten funktioniert als Argument.
Bei dir auch so, Ann-Kathrin?
Ähnlich auf jeden Fall, ja, definitiv. Wir argumentieren dann auch mit dem guten Service und der persönlichen Betreuung, die man während der Reise hat und nicht nur beim Buchen, sondern halt dauerhaft. Wir kennen die Kunden oftmals und wenn wir sie nicht kennen, dann wissen wir zumindest durch unsere Erfahrung, wie wir die Beratung gestalten und wissen dann halt, was zu dem Kunden tatsächlich passt, was so ein Online-Portal nicht unbedingt in dem Moment kann. Außerdem sind wir dann bei Problemen, Umbuchungen und Fragen persönlich da und ansprechbar und man hängt bei uns nicht in irgendeiner Warteschleife.
Nun ist ja bekannt, dass die Rückvergüter das nicht unbedingt aus reinem Altruismus machen, sondern es geht bei den einen darum, Kundendaten einzusammeln und die dann gegebenenfalls auch für andere Sparten und Branchen intensiv nutzen zu können. Und dann geht es für die, die in irgendeiner Form mit Banken oder Sparkassen zusammenhängen, natürlich darum, besondere Kreditkarten zu verkaufen, wo das dann Teil des Deals ist und all solche Sachen. Sind solche Argumente fruchtbar bei der Kundschaft oder rauscht das eher an denen vorbei und die sagen, naja gut, dann lösche ich meine E-Mail halt, wenn ich die von denen bekomme?
Also ich glaube, das ist relativ hoffnungslos, mit so einem Thema wie Datenschutz zu kommen. Jeder, der irgendwie morgens sein Smartphone in die Hand nimmt und wahrscheinlich werden viele dann erstmal Insta und ich weiß nicht was öffnen. Reden wir mal über Datenschutz. Ne? Also ich glaube, das ist denen egal, wenn der monetäre Vorteil da ist, weil es entsteht ja jetzt erstmal auch kein Nachteil. Also so gesehen für Leute, denen sie direkt merken, ja klar werden die bombardiert mit irgendeinem Zeug. Und das ist vielleicht auch irgendwie nervig, aber dann löscht man das halt. Ne? Also auch dann halt morgens in der ersten Rutsche die ersten 10 Newsletter, die man nicht lesen will, löscht man dann halt. Ich glaube, da ist irgendwie schwer beizukommen mit diesem Argument. Ich teile das, was Anke sagt, also dass du eher über die Nummer kommst, was ist, wenn mal was ist. Also wir werden da eher zu so einem Garanten für Ansprechbarkeit und für Servicegedanken und auch für Problemlösungen und weil man sich persönlich kennt. Ne? Also das funktioniert deutlich eher. Ich glaube, dass jemand genervt ist, wenn er morgens 10 Newsletter kriegt, aber dafür irgendwie einen monetären Vorteil beim Reisebuchen hat, da werden sich die allermeisten für das Geld entscheiden.
Nun seid ihr ja beide auch im Vorstand des DRV aktiv. Wie ist euer Eindruck? Wie stark bewegt das Thema eure Kolleginnen und Kollegen im Verband?
Also seit dem Urteil haben wir noch nicht wieder konferiert.
Okay.
Da gab es jetzt auch keine Sondersitzung oder sowas. So muss man sich das nicht vorstellen. Es gibt keinen Krisenstab zum Düsseldorfer Urteil. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Mal schauen. Also natürlich bewegt uns das. Auch in der nächsten Sitzung wird das natürlich ein Thema sein. Da wird sowas diskutiert. Was heißt das? Ne? Und ich glaube, jetzt müssen sich alle mal sortieren. Also interessant ist ja jetzt, dass es so in meiner Wahrnehmung zumindest auf Seiten der Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb sehr schnell jetzt zu vielleicht manchmal auch überalten Schlussfolgerungen kommt irgendwie, was das jetzt heißt und so, ne, also das Ende ist nah und so des Handelsvertreters, sehe ich aktuell nicht und ich würde es jetzt auch tatsächlich mal spannend finden, vor allen Dingen, was AIDA selber dazu sagt, wie sie das einordnen, aber auch ein paar andere Veranstalter, wie die Thematik sehen. Also Vertriebsseite ist das eh klar. Also wir finden es total doof. Ne? Ende. Schon immer. Und ich werde das auch immer doof finden. Mehr kann ich dazu aktuell gar nicht sagen.
Ann-Kathrin, hast du schon irgendwas von Kolleginnen und Kollegen gespiegelt gekriegt?
Ja, natürlich. Das ist ein Riesenaufschreiber schon länger. Und nach dem Urteil, muss ich jetzt gestehen, habe ich nur drei Nachrichten gesehen, wo der Aufschrei, wie gesagt, einfach sehr, sehr groß ist und die Empörung darüber natürlich auch groß ist. Aber wie Ralf sagt, wir wissen ja noch gar nicht, in welcher Form das jetzt letztendlich unser tägliches Geschäft berühren wird. Und man redet immer gerne im Vorfeld über ziemlich viel, oder wir Deutschen neigen ja dazu, etwas immer gerne ins Negative und zu drehen und es sehr schnell zu dramatisieren, egal worum es geht, ob es das ist oder nicht, das wissen wir ja noch gar nicht. Und ich sage mal, erst schreien, wenn es weh tut. Also von daher würde ich jetzt auch erstmal abwarten, was überhaupt jetzt passieren wird. Aber dass das Thema generell unsere Kolleginnen und Kollegen bewegt und auch uns bewegt, ist absolut verständlich. Und das tut es ja schon sehr, sehr lange. Und wie reif finde ich auch ich das überhaupt nicht gut. Aber ich habe auch keine Kernlösung dafür, es jetzt zu ändern.
Aber du siehst jetzt auch den Handelsvertreterstatus anders als manche anderen nicht unmittelbar bedroht durch diese Entscheidung oder Ähnliches?
Aktuell nicht, nein.
Okay, seitens der Veranstalter kann es ja auch eigentlich egal sein, ne? Die haben zwar nach außen dann nicht mehr ganz die Preishoheit, aber das, was sie kassieren, ist ja dasselbe in beiden Fällen.
Ja, das ist der Punkt. Ja. Ne? Also ja. Ich glaube, auch wenn man es ein bisschen weiter denkt, das Argument derjenigen, die sagen so, da, also es wird ja häufig so getan, jetzt gerade, dass sie quasi dieses Urteil herbeigesehnt haben, um dann jetzt endlich sich des Handelsvertreterstatus entledigen zu können, weiß ich gar nicht. Also ich glaube auch, wenn der weg ist, ist die Preishoheit ja auch nicht bei den Veranstaltern. Also wer glaubt, dass Nettopreise Preishoheit bedeuten, da wird es immer, so wie es jetzt auch innerhalb des Handelsvertreters ja offensichtlich Möglichkeiten gibt, irgendwie seinen Kundinnen und Kunden eine Rückvergütung zu geben, wird es dann andere Wege geben, eine Reise am Ende günstiger als der Anbieter selber anbieten zu können. Wenn sich jemand dazu entscheidet, wie jetzt aus Marketinggründen oder Quersubventionierung für andere Geschäftsbereiche, irgendwie einen Großteil seiner Marge wegzugeben und vielleicht sogar defizitär zu arbeiten, warum soll er das nicht tun, wenn er Nettos kriegt? Dann geht er halt da nochmal irgendwie 50 Euro drunter und sagt, egal, dafür kriege ich ja Daten für meine anderen Geschäftsbereiche. Also weiß ich nicht, ob das immer so schlau ist, das direkt anzunehmen, ne? Dass dann die Preishoheit automatisch entsteht. Bezweifle ich. Ich glaube, dass die so innerhalb des Systems Handelsvertreter fast stabiler ist als bei Nettopreisen gegebenenfalls.
Zumal man ja jetzt mal sagen muss, wenn man das Urteil wirklich liest, steht dort ja auch, dass wir auch Stand jetzt gar keinen echten Handelsvertreterstatus hätten. Wir sind ja angeblich unechte Handelsvertreter. Aber das ist mir auch juristisch irgendwann, das ist nicht mein Fachgebiet. Aber deswegen finde ich das alles noch sehr vage.
Sehr nachvollziehbar. Dann lasst uns doch einfach von der Cashback-Debatte mal einen Schritt wieder weggehen. Das Jahr bietet ja auch an Verrücktheiten irgendwie noch genug anderes, ne? Dass natürlich im Wesentlichen viele Menschen auf der Welt, aber vor allen Dingen, oder nicht vor allen Dingen, aber auch die Touristik betrifft. Wie blickt ihr denn eigentlich aus eurer persönlichen Perspektive auf den bevorstehenden Sommer, der ja für Reisebüros traditionell immer die wichtigste Phase des Jahres ist?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Sommer eine wirkliche wieder Last-Minute-Saison wird. Die Gäste warten oder Kunden warten häufiger länger ab, schauen, wie sich die Lage entwickelt, wie oft auch das Wetter ist, weil das ja auch verrückt spielt, abgesehen von allen anderen geopolitischen Situationen, die hier verrückt sind. Ist es so, dass da wirklich eher wieder ruhiger drauf geachtet wird und nicht mehr so langfristig, sondern eher kurzfristiger gebucht wird. Von daher, glaube ich, werden wir einen Last-Minute-Sommer bekommen.
Ja, sehe ich sehr ähnlich, zumal, glaube ich, viel davon abhängt eigentlich so, wenn diese, also es gibt eine Kerosindebatte aktuell, ne? Die Leute wissen gar nicht, gibt es genug Kerosin oder nicht? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube ja, aber wissen tue ich es auch nicht. Und man weiß ja auch nicht, welche Dinge sich verschiedene Staatschefs auf dieser Welt noch so einfallen lassen im Laufe des Jahres. Das weiß man alles nicht. Und ich glaube, diese Unsicherheit spürt man natürlich. Also das einzige Argument, das man jetzt gegenteilig bringen kann, ist natürlich, wer jetzt eine Pauschalreise bucht, der hat eine Preissicherheit und das Geld ist auch sicher, ne, wenn da mal irgendwas doch nicht stattfindet. Also das kann man bringen, aber nichtsdestotrotz holt das auch nicht die Massen in die Büros. Von daher glaube ich, dass es A, für die Welt und uns alle ganz gut wäre, wenn dieser Wahnsinn irgendwie im Nahen Osten mal endet. Fromme Hoffnung, ich weiß nicht, ob die eintritt oder sich entspannt, dass da eine Regulation eintritt. Denn ich glaube, sobald die Treibstoffkosten runtergehen, und das merkt jeder, der kein E-Auto fährt, der irgendwie mal zur Tankstelle ab und zu muss, der merkt, dass das Geld einfach weniger wird. Ne? Das ist so. Und von daher hoffe ich sehr, dass da irgendwie Ruhe einkehrt. So als wirklich sekundär nur fürs Geschäft, erstmal allgemein, das wäre überhaupt ganz gut. Und dann wird das eintreten, was eigentlich ja über die Jahre sich zurückentwickelt hat, nämlich ein Last-Minute-Geschäft. Also eigentlich haben wir im Sommer ja theoretisch Ruhe, weil ja alles schon gebucht war. So war es ja früher mal. Das ist, glaube ich, ein Stück weit vorbei.
Die TUI hat ja kürzlich verkündet bei der Erläuterung der Halbjahreszahlen, dass sie jetzt so einen Füllstand von 50% erreicht hätten, dessen, was sie so geplant haben. Das war ja in früheren Jahren tatsächlich auch deutlich anders, ne?
Ja, klar. Also Frühbucher war ja eigentlich komplett etabliert und durch diese ganzen Unwägbarkeiten, die es so gibt im Leben und in der Welt, sind Reiseentscheidungen wie viele andere Entscheidungen auch deutlich spontaner mittlerweile.
Und merkt ihr oder merkst du, Ann-Kathrin, bei den Kunden, die jetzt für den Sommer oder für den Herbst buchen, tatsächlich auch so eine Verschiebung von Ost nach West, was die Destinationen angeht? Und wie drückt sich das in den Preisbildern aus?
Ja, das merken wir auf jeden Fall. Die Balearen sind absolut gut gebucht. Griechenland war sogar erst zurückhaltend und da kommt jetzt langsam bei uns wieder mehr die Nachfrage. Es ist schon eine Verschiebung da und man merkt, dass die, also jetzt finde ich sogar schon teilweise, dass die Plätze auch nicht unbedingt noch so immer verfügbar sind. Also ich bin gespannt, wie das so im Sommer laufen wird. Aber Asien wird bei uns deutlich weniger nachgefragt, zum Beispiel, als es vorher der Fall war. Es geht dann, wenn Langstrecke überhaupt, dann eher wirklich Richtung Karibik und Mittelamerika. Das merken wir schon. Preislich, muss ich sagen, habe ich jetzt für den Herbst gerade eine Familie gehabt, finde ich nämlich total spannend, die das Gleiche wieder gebucht hat wie letztes Jahr, auch in den Herbstferien. Mhm. Und die diesmal sogar für 2 Tage unter dem Preis vom letzten Jahr liegen.
Durchaus überraschend, oder?
Finde ich schon, also weil Griechenland eigentlich immer recht konstant war oder sogar teurer geworden ist, fand ich das jetzt persönlich wirklich überraschender, dass das gar nicht alles so teuer ist. Also es wird ja immer nur gesagt, alles ist teuer, teuer, teuer. Ja, stimmt wirklich, aber manche Dinge eben nicht und da muss man immer wieder schauen und vergleichen. Also ja.
Okay, wenn ihr mögt, dann lasst uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick auf den Verband werfen, in dem ihr aktiv seid. Ich hatte, das habe ich euch auch im Vorfeld geschrieben, den Eindruck von außen, dass insgesamt die Säule A, also der mittelständischen Reisemittler, doch relativ ruhig ist, was Äußerungen angeht. Liegt das daran, dass ihr alle so harmonisch miteinander seid innerhalb des Verbandes oder könnte sich das auch mal wieder ändern?
Ja, natürlich. Wir mögen uns sehr und wir reden auch nicht gerne. Sehr also, schön. Nee, ich teile den Eindruck nicht, wenig überraschend. Also zumal wir ja gerade irgendwie eine Jahrestagung auf den Azoren hatten, wo alle von uns waren und ja auch teilweise auf der Bühne standen. Und ich glaube, wir sind ja nicht live. Das darf man, glaube ich, verraten an dieser Stelle, oder? Dass wir aufzeichnen.
Ja,
wahrscheinlich, wenn die Menschen das hier hören, sind wir, glaube ich, sehr kurz vor dem Reisebürotag oder Reisevertriebstag, Entschuldigung, jetzt habe ich den Fehler doch gemacht. Macht nichts, es ist natürlich der Reisevertriebstag, wo wir ja auch das Thema Cashback zum Beispiel ganz oben auf der Tagesordnung haben. Also natürlich diskutieren wir das und natürlich bewegen uns diese Themen und die besprechen wir auch intern. Und wenn es dann nach außen was zu sagen gibt, tun wir das auch immer gerne. Ich glaube, das war in der Vergangenheit so. Wenn man den Eindruck hat, es wird still, ja, muss man vielleicht häufiger seine Nachrichten nochmal senden, kann sein. Dass der Eindruck soll gar nicht entstehen. Also es hat nichts damit zu tun, dass bei uns nichts passiert. Und Lautstärke ist ja vielleicht auch nicht immer eine Kategorie, die gut ist, ne? Also ich glaube, dass wir das tun, was wir am besten können, nämlich irgendwie konzentriert arbeiten und uns Themen widmen und immer wieder schauen, wie entwickeln die sich und wo können wir als Vertrieb im DRV irgendwie uns da einbringen, aber auch unsere Punkte klar machen, die für uns relevant sind. Also von daher kann sein, dass du wahrnimmst, dass es ruhig ist, aber es ist auf jeden Fall nicht still.
Ann-Kathrin, du bist ja noch nicht ganz so lange im Vorstand vertreten. Wie nimmst du das wahr?
Ich nehme das auch tatsächlich so wahr wie Ralf, denn ich habe gerade wirklich ein Meeting nach dem anderen mit dem DRV bezüglich Themen. Also von daher ist es gerade, also ich finde auch nicht, dass es ruhig ist. Wir sind wirklich in diesen Vorbereitungen für den Vertriebstag, der auch wirklich schöne Themen und auch gute Themen hat und aktuelle Themen aufgreift. Und wo ich mich auch sehr darauf freue, von daher sehe ich das auch tatsächlich nicht so. Nee, möchte auch gar nicht, dass das so rüberkommt, weil wir uns wirklich um viel kümmern gerade.
Ja, klar. Ich Ich will auch gar nicht abstreiten, dass ihr im internen Dialog sehr intensiv miteinander seid und so weiter. Das war jetzt einfach nur eine Wahrnehmung aus der Außensicht. Und ob die so stimmt, ist dann ja auch nochmal eine andere Frage.
Wir sind auch ganz aktuell gerade übrigens in einem Podcast.
Ja, stimmt, da sagst du was.
Sehr schön. Dann vielleicht noch eine abschließende Frage. Die Öffentlichkeit und auch der Verband selber haben sich ja über ja, die Säulenstruktur wahrscheinlich mittlerweile doch mal den einen oder anderen Gedanken gemacht, weil es ja im Lager der Konzerngebundenen doch relativ dünn geworden ist, was die Akteure angeht. Steht da irgendeine Innovation in Aussicht oder ist euer Eindruck, dass das jetzt alles erstmal so bleibt, wie es die ganze Zeit war?
Fakt ist ja, die Säule D, der wir nicht angehören, obwohl wir natürlich kurz davor sind, mit unseren Büros da irgendwie reinzuspringen. Also die großen Reisekonzerne, die sind unterbesetzt. Die haben sowas wie Fachkräftemangel oder so, könnte man sagen. Da sitzen zwei, namentlich Marc Tanz und Felix Eichhorn, und da fehlt irgendwie ein Dritter. Ja, das liegt daran, dass sich wahrscheinlich auf Anbieterseite, also bei den Veranstaltern, diese Konzerne so gar nicht mehr, dass sie gar nicht mehr so da sind. Also FTI ist weg, Thomas Cook ist weg. Die TUI gibt es noch, aber ist leider nicht mehr bei uns. Also von daher wird es bei denen so ein bisschen dünn, was die Besetzung angeht. Ansonsten ist die Säulenstruktur, und da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, tatsächlich ja auch immer mal wieder auf dem Prüfstand. Und wie macht man das? Und wir verstehen ja auch die Säulen A und B schon als Vertriebssäulen und machen auch eigentlich alles zusammen und sind da auch immer irgendwie einer Meinung oder haben die gleichen Ideen oder sehr häufig bis auf Kleinigkeiten. Das heißt, wir präsentieren den Vertrieb nach außen ja sowieso schon als Ganzes. Das ist das eine. Und das andere ist, so häufig, wie man drüber diskutiert, kommt man also bisher immer wieder zu dem Schluss, naja, irgendwie ist die Aufteilung nicht so schlecht. Also sie muss ja paritätisch sein. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Da müssen sich alle irgendwie sehen. Und das finde ich auch sehr gut, dass die Gewichtung gleich ist zwischen Unabhängigen, sowohl auf der Seite der Büros als auch oder des Vertriebs, als auch auf der Veranstalterseite und eben Konzernen. So. Und dass das nicht so ganz blöd ist, diese Aufteilung, stellen wir ja auch gerade bei einem anderen Verband fest, beim VOSR, der sich auch eine Säulenstruktur gibt. Das habe ich dann auch irgendwie zur Kenntnis genommen und gedacht, guck mal, so schlecht sind wir gar nicht, ist sogar kopierenswert.
Okay, Ann-Kathrin, du möchtest dem gerade nichts hinzufügen.
Ich finde, dass Ralf das alles sehr gut gesagt hat.
Ja, wunderbar. Nee, können wir dann, jetzt können wir meine Bemerkung auch wegschneiden. Das ist nicht das Thema. Ja, super. Dann sag ich noch einen abschließenden Satz. Liebe Ann-Kathrin, lieber Ralf, ich danke euch für den spannenden und durchaus auch unterhaltsamen Talk.
Danke dir, Christian.
Vielen Dank.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.